Dankeschön für den kleinen Einführungsvortrag. Und also ich hoffe, dass sich das jetzt gleich bald zeigen wird, dass das Riechen ein durchaus würdiger Gegenstand materialistischer Kritik ist. Zum Anfang möchte ich euch meine Gliederungspunkte vorstellen, einfach, dass ihr wisst, wie lange ihr euch jetzt noch konzentrieren sollten könntet, während ich spreche. Also der Titel meines Vortrags lautet »Von Lust und Gefahr, sich im Anderen zu verlieren«, ein Vortrag also über das Riechen als dem wohl geächtetsten aller Sinne. So, das sind die Inhaltspunkte, 4 Stück. Eben der erste Punkt, eine Art Einführung, greift schon mal ein paar Sachen vor, die später kommen, soll halt erklären, warum das Riechen ein guter Kritikgegenstand ist. Der zweite Punkt, da gibt es einen Ausflug in die Physiologie des Riechens. Ich mache das im Kontext eines historischen materialistischen Naturbegriffs. Ich versuche also sozusagen philosophische Erkenntnisse und biologische, zoologische sinnhaft zusammenzuflechten. Drittens ist das Thema die Naturbeherrschung am Menschen. Es geht da um die organische Verdrängung des Riechens als Bedingung der Ich-Konstitution. Das ist ein Ausflug halt zu Freud, ins Unbehagen der Kultur und auch zu Nietzsche, die ja beide auf verschiedenen Ebenen zu sehr ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Dazu dann später mehr. Und viertens ist dann sozusagen die Schiefheilung der Verdrängung des Riechens, die verkehrte Rückeroberung des Riechens im Antisemitismus. So, also erstens die Einleitung, das Riechen als Gegenstand materialistischer Gesellschaftskritik. Und solltet ihr Fragen haben, die das Verständnis betreffen, also während meines Vortrags, können wir das gerne so machen, dass ihr die einfach stellt. Also jetzt gerade, wenn es dann halt in die Biologie geht oder so. Ich kann das dann versuchen, gleich zu klären. Das macht sich vielleicht dann besser. Wir sind auch nicht viele, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Also das Riechen hat wie jegliche menschliche Natur sowohl eine naturgeschichtliche als auch eine menschheitsgeschichtliche Entwicklung erfahren. Es dürfte sich zum einen in besonderer Weise am Riechen darlegen lassen, dass das Subjekt, um identisch mit sich zu sein, das Naturhafte an sich selbst austilgte bzw. auszutilgen versuchte. Zum anderen ist evolutionär gesehen bei Menschen und einigen seiner näheren tierischen Verwandten die Bedeutung des Riechens zugunsten des Farbensehens zurückgetreten. Das ist bedeutsam, da bei anderen Naturwesen das Riechen die Beziehung zwischen Wesen einer Art, sowas wie die Fortpflanzung, also soziale Verhaltensweisen, regelt, richtiggehend determiniert. Das funktioniert über Pheromone, also körpereigene Duftstoffe, die auf Hormonbasis funktionieren. Und diese körpereigenen Gerüche erzeugen halt bei den meisten Säugetieren und auch bei Insekten ein stereotypes soziales Verhalten. Also genau genommen kann man das dann nicht mehr als soziales Verhalten bezeichnen, aber nur um das so deutlich zu machen, welche Richtung es geht. Ein kleiner Ausflug in die Physiologie des Riechens wird dann zeigen, dass der Mensch als Naturwesen eine einzigartige Unabhängigkeit von seiner Natur erlangt hat. Die bloße Möglichkeit des Menschen zu handeln hat also eine naturhistorische, evolutionäre Komponente. Die Verhaltensdetermination durch Gerüche trat zurück und schaffte Platz für vermitteltere Regulierungsformen dann zwischenmenschlicher Beziehungen. Möglicherweise, Spekulation jetzt, hat das erst den Weg für so etwas wie Kultur frei gemacht. Zumindest jedoch lässt sich beobachten, dass Lebewesen, bei denen das Riechen eine untergeordnete Rolle spielt, lernfähiger sind als solche, deren Instinkte durch Gerüche aktiviert werden. Und hier spricht der Naturwissenschaftler Stefan Frings in seiner Sinnesphysiologie-Vorlesung. Und auf diese Vorlesung beziehe ich mich dann immer wieder. Die hat den großen Vorteil gehabt, dass sie kompliziertes medizinisches Wissen auf eine Art und Weise darstellte, die mir zugänglich war. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, keine Medizinerin. Also dieser Naturwissenschaftler spricht mittels anthropologischer Erkenntnisse dem Menschen eine natürliche Freiheit zu, seine Lebensbedingungen frei, also nicht instinktgesteuert zu gestalten. Also Vorsicht, das ist jetzt kein philosophischer Freiheitsbegriff, sondern einer, wo also Instinkt und Freiheit gegeneinander gesetzt werden, ein biologischer Freiheitsbegriff. Dennoch sind selbst für den triebbeherrschten Menschen die verbliebenen reduzierten Geruchseinflüsse auf Denken und Fühlen nur bedingt steuer- und reflektierbar und unterlagen vielleicht auch darum im Zivilisationsprozess umso mehr der Unterwerfung und Verdrängung. Als Unterjochte bringt Natur wiederum nunmehr gesellschaftlich erzeugte naturwüchsliche Determination hervor. Also das ist der Gedanke der Dialektik der Aufklärung. Das Schicksal der Menschheit ist es, bisher nicht wirklich von Naturbedingtheit losgekommen zu sein, sondern sich statt der natürlichen Natur eine Gesellschaft, die scheinbar nach Naturgesetzen wirkt, geschaffen zu haben. Im Zuge der Aufklärung, hier als Prozess verstanden, wurde das Sinnliche, insbesondere das Sehen, strukturiert und reglementiert. Spricht Kant in der Kritik der reinen Vernunft von der Schematisierung und Kategorisierung des Sinnlichen hin zu vernünftiger Erkenntnis, so ist dabei wohl kaum an Gerüche zu denken. Und hat uns gerade erzählt, wie Kant denn eigentlich nun wirklich über das Riechen dachte. Auch widersprechen sie ohnehin dem Kantschen Postulat der Schematisierung des Sinnlichen in Raum und Zeit, schon vor einer kategorialen Verarbeitung. Die Riechwahrnehmung wurde weniger strukturiert als vielmehr unterdrückt. Der Geruchssinn zählte zu den ersten verdrängten Trieben, weil er derjenige Sinn ist, der uns am stärksten mit unseren tierischen Verwandten verbindet. Das Riechen fällt laut Sigmund Freud weitestgehend der Kulturentwicklung zum Opfer. Dennoch sind kultivierte Menschen in der Lage, feinste Unterschiede verschiedener Kaffee- und Weingeschmäcker ausmachen zu können. Die Frage ist, wie kommt das? Es hat was damit zu tun, was jeweils gerochen wird. Ein hedonistisches Riechen mit dem Ziel, differenzierter zu schmecken, liegt durchaus innerhalb zivilisatorischer Vorstellungen. Hingegen ist das Riechen menschlicher Düfte allenfalls im Privaten erlaubt oder eben auch eher nicht. Sowohl das aktive Schnüffeln als auch das passive Gerüche ausdünsten erzeugt Schamgefühle. Für Nietzsche, der nach eigener Aussage eine sehr feine Nase hatte und dessen Genealogie der Moral von geruchlichen Metaphern durchzogen ist, also einige habe ich euch mal jetzt an die Wand geworfen. Also für Nietzsche werden die tierischen Instinkte, zu denen er das Riechen zählt, Gegenstand der Scham und so zum Verpönten, sodass er, der Mensch, mitunter vor sich selbst mit zugehaltener Nase dasteht. Diese Ablehnung des Riechens trifft besonders auch dasjenige Tier, das mit seiner feinen Nase nicht nur gut Trüffel erschnüffeln kann, sondern dazukommend auch noch, zumindest nach unseren Maßstäben, ziemlich stinkt, nämlich das Schwein. Als Schweine betitelt werden dann auch gern und häufig all diejenigen, die sich vermeintlich etwas erlauben, zu tun, was sich andere verbieten. Schon im frühen christlichen Judenhass findet sich die Beschimpfung der Juden als Schweine. Die antisemitische Diffamierung des Juden als Judensau ist architektonisch an vielen romanischen Kirchen erhalten. So alt dieses Bild ist, ist es noch nicht verschwunden. Hier ist so eine Darstellung von so einer romanischen Kirche. Also zu sehen ist ein Schwein und an dessen Zitzen saugt ein Mann. Und ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Das ist eine Landkarte. Im Zentrum ist halt Deutschland und deutschsprachige Gebiete ringsrum. Und die Zahlen oder die Punkte zeigen an, wo sich halt solche sogenannte Judensäue architektonisch finden lassen. Also wir haben da ein gewisses Zentrum rings um Berlin und dann in Bayern, Baden-Württemberg, keine Ahnung, so. Und ein bisschen ein paar auch in Frankreich, eine in Polen. was hier also interessant ist, ist, dass im Unterschied zu dem heutigen Bild vom Judenschwein, diese Menschen in den klerikalen Skulpturen zwar etwas tun, was sie eigentlich nach den strengen Regeln ihrer Religion her nicht dürften, nämlich einen religiösen Regelbruch zu begehen. Die Juden, also denen Schweinefleisch als unrein verboten ist, trinken vom Schwein die Milch. Aber heute wird das ja nicht mehr als Vorurteil verwendet, sondern man findet zwar durchaus diese Assoziation, aber prägnant ist hier dann eher, und das auch auf einem anderen Bild dann noch deutlicher, die Betonung der Nase. Also das hat sich gewandelt von dem Genießen oder des Verbotenen, also des Schweinefleisches oder Schweinemilch, hin zu dem Geruch. Der historische Wandel, von dem das antisemitische Bild vom Judenschwein zeugt, verweist auch auf die kulturgeschichtliche Unterdrückung des Riechens. Vermutlich konnte man Menschen im Mittelalter mittels zugeschriebenen Stinkens und Schnüffelns noch nicht diffamieren. Heute sind es neben den Beschimpfungen bestimmter Leute als Judenschwein auch der Staat der Juden, Israel, der diese Assoziation bei Antisemiten hervorruft. Als ich mich auf Nachfrage hin vor 3 Jahren mit dem Riechen beschäftigte, also in dieser besagten Vortragsreihe in Weimar zu den 5 Sinnen, vermutete ich anfänglich, dass da das Riechen in Duftseminaren und in Parfümerien gerade starken Aufwind erlebte, es nur wenig aktuelle Verknüpfungen von Juden, Israel und den Rüsseltieren zu finden sein würden. Aber erste Internetrecherchen schienen das auch zu bestätigen, aber weit gefehlt. Dass ich zuerst nichts fand, war nur Google zu verdanken. Die Suchmaschine filtert all diese Sachen raus und verweist beispielsweise dann auf Seiten, die halt koscheres Essen zum Thema haben. Ein schlichter Wechsel der Suchmaschine katapultiert einen dann in den Sumpf antisemitischer Hetzereien. Und nach einer Weile dieser Recherche kam ich mir dann selber vor, als würde ich mich, wie das die Antisemiten zu tun pflegen, im Dreck anderer Leute suhlen. Auffallend häufig stößt man dann auch auf Schweinekarikaturen, wie in dem Beispiel auch, mit arabischen Schriftzeichen, die ich leider nicht mehr entziffern kann. Sodass ich weiß nicht, was darauf steht. Also das Riechen, einst zu Zwecken der Unterdrückung verdrängt, wird wieder zugelassen im Dienste der Unterdrückung. Den Juden wird unterstellt, das zu tun, was sich die zivilisierten Menschen stets zu versagen haben, nach Herzenslust zu schnüffeln. Also in dem alten Bild von der Judensau haben sie halt auch getan, etwas, was sie nicht durften, nämlich eben vom Schwein zu kosten, und jetzt ist es halt das Riechen. Nun sind es aber die Antisemiten, die das Schnüffeln hier imitieren, das sie bei den Juden zu erspähen meinen und sich dann damit selbst als Witternde zu betätigen, um die angeblich stinkenden Juden auch aufzuspüren. Im Kampf gegen die angeblich jüdische Bedrohung gestatten sich die Antisemiten das Riechen, um die Schnüffelnden oder vermeintlich Schnüffelnden zu jagen. Dabei wird die in der Ausschaltung des Riechens gründende Herrschaft ein weiteres Mal zementiert. An dem Punkt, an dem diese Herrschaft nicht mehr nötig wäre, wird sie mit Gewalt zusammengehalten und aufrechterhalten. Soweit meine Einleitung. Kommen wir nun zur Physiologie des Riechens. Befasst man sich mit physiologischer Anatomie, taucht man ein erstmal in eine Welt von partikularen, sehr detailreichen und auch interessanten Wissen, welches man dann allerdings erstmal ein bisschen nachträglich in einen materialistischen Zusammenhang setzen muss. Wenn das die Naturwissenschaftlicher versuchen, also wenn sie versuchen, ihre Erkenntnisse vom Partikularen aufs Gesellschaftliche anzuwenden, wird es meist schnell ideologisch. Ein Beispiel dafür ist der prominente Vertreter im Wissensgebiet der Geruchsanatomie, Professor Hans Hatt. Der ist bekannt durch seinen Bestseller, das Maiglöckchen-Phänomen, welches inzwischen weitestgehend widerlegt ist. Ich weiß nicht, ob das euch bekannt ist. Da er hat die These aufgestellt, dass halt Eizellen und Samenzellen sozusagen geruchlich miteinander interagieren und dass die sich deswegen finden und dass eine prima Verhütungsmethode wäre, wenn man sozusagen die Nasen der Samenzellen stören würde, indem die Frau einen bestimmten Duft aufnimmt. Er nannte das halt, also die natürliche Ausdünstung sei ein Maiklöckchenduft. Diese Form der Verhütung sollte man nicht versuchen, weil die nicht funktioniert. Auf jeden Fall, bei YouTube kann man mal nachgucken, der ist irgendwie schon fotogen und Late-Night-Show kompatibel. Wenn man lachen kann über Sachen wie, das hat die Natur so eingerichtet, bringt es der echt. Alle Leute lieben ihn, der ist so trocken und ja, der hat was. Gut. Ja, den argumentativen Gegenpol innerhalb dieses Spektrums oder innerhalb des Spektrums derer, die zumindest von Natur reden, bildet dann die Vorstellung einer absoluten Ineinandervermittlung von Natur und Gesellschaft. Also gerade, ich glaube, in Breiten, also wo man jetzt so kritische Theorie macht, ist es ganz häufig, dass man das so in eine absolute Vermittlung von Gesellschaft und Natur auflöst. Das ist das Äußerste, wo man noch, also wie weit man über Natur redet. Ich mache das anders. Ich gehe von einem Naturbegriff aus, der sowohl einen Vorrang des Objekts mit Adorno sozusagen anerkennt, aber auch die grundsätzliche Historizität von Natur. Jetzt kommt sozusagen meine Absicherung, also die einzig sicher anzunehmende Eigenschaft menschlicher Natur darin besteht, veränderlich zu sein, formulierte schon Oscar Wilde in seiner Utopie des sozialistischen Menschen. Auch Marx ging davon aus, dass Natur und somit auch die menschlichen Sinne nicht ein für alle Mal gegeben sind, sondern geschichtlicher Wandlung unterliegen. Bekanntlich ist das Verzehren eines gebratenen und daher duftenden Rindfleischsteaks etwas anderes als das rohe Verschlingen eines Fleischstücks vor der gezielten Nutzung des Feuers. Und auch am Riechsinn lässt sich die Wandelbarkeit zeigen. Unterlag er lange Zeit dem Diktat der Triebunterdrückung, kann man heute so eine Art Renaissance des Riechens, zumindest als kontrollierter Genuss, wahrnehmen. Unter den Sinnen nimmt das Riechen eine Sonderstellung ein. Es ist weder ein Kontaktsinn wie der ihm verwandte Geschmack oder das Tasten. Ebenfalls ist es nicht den Fernsinnen wie das Sehen oder Hören zuzurechnen. Gerüche können ebenso schwierig wie Geschmecktes und Gespürtes abstrahiert werden, während Gesehenes sich zum Beispiel auf Piktogramme reduzieren lässt. Also versucht man das mit Gerüchen, muss man dran scheitern. Aristoteles unterschied 6 Gerüche als ein Beispiel. Es gibt da tausende Kategorisierungsmöglichkeiten. Alle greifen immer etwas kurz. Also Aristoteles macht das so, der sagt, es gibt scharf, süß, bitter, ölig, stechend und herb. Nimmt man sich das, kann man längst nicht den Duft einer bestimmten Tomatensorte beschreiben. Oder ein abstraktes Geruchsbild entwerfen, wie man das eben mit einem Piktogramm machen können, von einem Gehweg oder wie auch immer, oder einem Baum oder sowas. Also was würde dann auch, die Tomate kann ich natürlich auch visuell darstellen, aber das ist dann kein Geruchs, keine Abstraktion von einem Geruch. So, das Riechen ist evolutionsgeschichtlich gesehen der älteste Sinn. Um ihn herum entwickelten sich alle anderen Gehirnbereiche. Sie waren ursprünglich olfaktorische Stängel, sagt ein Wissenschaftler. Wir denken, weil wir gerochen haben. Schon einfachste Lebewesen wie Bakterien können riechen. Bei Hefepilzen funktioniert das Aufnehmen chemischer Umweltreize über das Riechorgan ganz ähnlich wie beim Menschen. Doch im Vergleich jetzt von Säugern, innerhalb der Säuger, ist der Mensch mit nur 350 aktiven Riechrezeptoren schwach bestückt. Menschen und andere Hominiden sehen weniger weit, hören ungenauer, aber sie sehen farbig. Und das macht den großen Unterschied. Statt die Tomate aus relativer Nähe wittern zu müssen, können sie die rot leuchtende Frucht über viel weitere Strecken erblicken. Jetzt kommen wir zu der Grafik. Riecht ein Mensch eine Tomate? Wird der Tomatengeruch zuerst chemisch verarbeitet? Die durch Rachen und Nase aufgenommenen Duftmoleküle gelangen mit dem Ein- oder auch mit dem Ausatmen aus der Luft in die Riechzone, das Riechepithel des Menschen. Das seht ihr auf der Grafik. Also das wäre ungefähr hier. Jetzt so bei mir. Und in dem Querschnitt von der Nase sieht man das dann auch nochmal. Und dieses Riechepithel, das befindet sich nicht etwa direkt dort, wo alle Luft sozusagen lang muss, sondern in irgendeinem Nebenweg, in so einer Seitenkammer der oberen Nasenhöhle. Und so, dass der Atemstrom nicht direkt auf die Riechzone trifft. Die Duftempfindung wird ausgelöst durch Luftverwirbelungen, die in den Nebenarm der Nase geraten, in dem sich die Geruchsrezeptoren befinden. Im Übrigen können nicht nur luftatmende Tiere riechen, auch Wasserlebewesen verarbeiten dann wasserlösliche Stoffe, ebenfalls chemosensorisch. Zurück zum Menschen, die feuchte Riechschleimhaut, also das ist eine weitere Bezeichnung für das Riechepithel. Das ist überhaupt sehr lustig, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Die Leute sind echt kreativ, was Synonyme angeht. Auch für Schweine gibt es viele schöne Synonyme. Also dieses Riechepithel ist beim Menschen nicht größer als ein Quadratzentimeter. Und auf diesem Quadratzentimeter enden zwischen 30 und 50 Millionen Neuronen. Die werden auch Riechhärchen oder Riechsinneszellen genannt. Und sobald diese von Duftmolekülen berührt werden, analysieren sie die chemische Zusammensetzung und die Identität des Duftes und leiten das als elektrische Signale in das Gehirn weiter. Also es gibt dann noch so einen Zwischenschritt. Die erste Station im Gehirn ist der sogenannte Riechkolben. Also nicht das ist der Riechkolben, sondern die erste Instanz im Gehirn, wo der Geruch zuerst verarbeitet wird. Und wie gut ein Mensch riechen kann, ist unabhängig von der Größe der Riechzone und aber abhängig von der Sensibilität der Riechrezeptoren. Einige Menschen reagieren bereits auf 100 Geruchsmoleküle, andere hingegen erst ab 10.000. Ob ein Mensch dauerhaft starken Gerüchen ausgesetzt ist, ebenso sein Alter oder die Konzentration, beeinflussen die Sensibilität der Nase. Aber auch ein gerade genossenes Mahl verringert die Riechschärfe. Nüchtern zu sein hingegen erhöht sie. Eine geübte Nase kann bis zu 10.000 Gerüche wahrnehmen und auch unterscheiden, tendenziell auch benennen. Das ist total beeindruckend. Leider lernt die alltägliche Nase dies nicht. Offensichtlich ist da Schulung nötig. Also auch die Schulung, sich Gerüche bewusst machen zu können. Wein, Kaffee, Schokoladendüfte und Geschmäcker sind typische Anwendungsorte für derart differenzierte Nasen. An den Beispielen wird schon deutlich, dass es sich hier um genussorientierte Wahrnehmung von Gerüchen handelt und nicht, worum es Sigmund Freud im Unbehagen der Kultur ging, um Geruchsreize, die der Mensch als Naturwesen produziert. Vom Riechepithel aus, also das ist hier die Nummer 1 auf der Grafik, werden alle Geruchsinformationen, also dort kommen sie chemisch an, werden chemisch verarbeitet, werden in elektrische Signale umgewandelt und geraten dann zu zwei, zu dem Riechkolben. Und von dem aus gibt es dann drei mögliche Wege, die eine Duftbotschaft nehmen kann. Nur eine davon läuft über das Bewusstsein. Im Vergleich zur Verarbeitung anderer Sinneswahrnehmung scheint im Fall des Riechens der bewusste Verarbeitungsweg über die Großhirnrinde eher einem Trampelpfad zu gleichen. Gerüche werden primär unbewusst über das limbische und das endokrine System verarbeitet. Über das limbische System beispielsweise gelangen Gerüche zur Verknüpfung mit Emotionen und Erinnerungen. Aber auch von hier aus können die Gerüche sowie die durch sie wachgerufenen Gefühle nachträglich zu Bewusstsein kommen. Also ich habe jetzt hier versucht, schnell eine, also für jemanden, der das sehr interessiert, sozusagen eine Definition zum limbischen System zu finden. Also primär ist hier halt wichtig, dass es hier um die, dass von da aus eben das vegetative Nervensystem gesteuert wird und dass das dann auch so ja Ernährung oder Emotion oder sowas beeinflusst. Das endokrine System, das ist wie das, also das ist sozusagen das Reizsystem von innen, also über Hormone wird der Mensch da sozusagen kriegt er Informationen oder die Zellen. Also das ist sozusagen wie ein Äquivalent zu einem pheromonischen System. Also so das endokrine System wird halt angesprochen durch Hormone, die dann auch körpereigen produziert werden. So, also über das limbische System beispielsweise gelangen Gerüche zur Verknüpfung mit Emotionen und Erinnerungen. Aber auch von hier aus könnten die Gerüche sowie die durch sie wachgerufenen Gefühle nachträglich zu Bewusstsein kommen. Über das endokrine System können Gerüche vom Subjekt unbemerkt den Hormonhaushalt beeinflussen. Frings geht davon aus, dass Gerüche eine direkte bewusstseinsunabhängige Wirkung auf das Verhalten haben können. Aber der Grad der Wirkung, also ob man sich auf diese unbewussten Beeinflussungen einlässt oder ob man sie rational überdeckt, scheint zumindest teilweise der subjektiven Entscheidung zu unterliegen. Großer Unterschied zur Tierwelt. In der Tierwelt gibt es neben dem gerade beschriebenen epithelischen Riechsystem nämlich noch ein zweites, das Jacobsonsche Organ. Und das reagiert einzig allein auf körperliche Duftstoffe, auf diese Pheromone. Die kennt man von der Mottenfalle. Pheromone sind hormonelle Signalstoffe, auf die Lebewesen einer Art reagieren und die dann die Beziehung zwischen ihnen regulieren. Das Jacobsonsche Riechsystem funktioniert eigentlich ähnlich wie das andere auch. Es hat sozusagen auch einen Pendant zum Riechkolben, das heißt der accessorische Riechkolben. Und da Tiere kein bewusstes Verhalten haben, gehen halt von dem aus, die alle Bahnen direkt dann in das limbische System oder vom limbischen System dann in Gehirnteile, die bei Sozialverhalten aktiviert sind. Die da wären der Mandelkern, der Hypothalamus und der Hippocampus. Das sind auch alles Gehirnteile, die der Mensch auch hat, wahrscheinlich etwas ausgeprägter. Pheromone können so eben robuste, stereotype Verhaltensweisen auslösen. Genau, ein Beispiel für stereotypes Verhalten. Ob das syrische Hamstermännchen will oder nicht, wenn es das Pheromon Dimethylsulfid riecht, muss es anfangen, ein Weibchen zu suchen. Und wenn es das Weibchen, das das Pheromon ausströmt, gefunden hat, läuft zwischen den beiden ein mechanisches Fortpflanzungsritual ab, in dem dann noch weitere Pheromone mitwirken. Weder Weibchen noch Männchen haben eine Wahl. Die Pheromone regeln den vorab festgelegten Ablauf. So, bei Menschen und auch bei höher entwickelten Menschenaffen ist experimentell kein robustes pheromongesteuertes Verhalten nachweisbar. Obwohl uns die Achswerbung anderes weismachen möchte. Das hier ist eine Grafik, die aufzeigt, warum das nicht geht. Diese Zahlen, die ihr da seht, die sind Mutationen im Genom. Und das heißt sozusagen, das beginnt schon hier, die maßgebliche Mutation ist dort bei 9. Also der Orang-Utan, der Gorilla und der Mensch, die haben halt die haben genetisch nicht mehr die Möglichkeit, Pheromone zu verarbeiten. Also weil eine Gengruppe, die für die Pheromonverarbeitung zuständig ist, zu 95% aus Pseudogenen zusammengesetzt ist. Pseudogene sind durch Mutationen deaktivierte Gene. Die werden zwar weiter mit weiter mit vererbt, aber die sind halt nicht aktiv. Bei einigen Menschen lässt sich zwar noch ein rudimentäres Jacobsonsches Organ nachweisen, aber kein Mensch besitzt einen accessorischen Riechkolben. Das war die erste Verarbeitungsinstanz im Gehirn. Und der wäre eben zur Weiterleitung auch der determinierenden Geruchsinformation ins Gehirn notwendig. Obwohl da eigentlich schon so einige Argumente dagegen sprechen, dass das bei Menschen Pheromone wirken, wird halt trotzdem weiter darauf, also danach geforscht und es scheint auch, also auch der Professor Hans Hatt macht das, es scheint da wirklich eine Attraktivität drin zu liegen, an sich nicht selbst verantwortlich zu sein sozusagen für sein Liebesleben, sondern das halt an die Hormone abgeben zu können. Obgleich Menschen nicht durch Gerüche in starres, instinktgesteuertes Verhalten gezwungen werden, fällt es dem schnuppernden Menschen schwer, bei sich zu bleiben, Autonomie zu wahren. Denn Subjekt und Objekt...
Ja? Ich würde jetzt noch eine Zwischenfrage stellen wollen. Also ich bin nicht gekommen, aber hast du im Prinzip gesagt, es gibt sozusagen einen wissenschaftlichen Nachweis, dass Menschen auf Pheromone nicht mehr reagieren?
Da wird sich noch gestritten, aber es gibt einige Argumente, die tatsächlich... dagegen sprechen. Es gibt erstens keinen Nachweis dafür, dass es solches robustes Verhalten gibt. Also, dass man auf einen bestimmten Geruch wie automatisiert was Bestimmtes macht. Dann gibt es diese, also 95% der Gene funktionieren nicht mehr. Das ist das nächste Argument. Und dann gibt es diese erste Verarbeitungsinstanz im Gehirn nicht. So. Aber trotzdem gibt es Leute, die danach suchen und auch überzeugt sind, dass es das gibt. Also, wenn man das bei Google eingibt, da findet man auch. Ja, da findet man
das
auch.
Das ist vollkommen ja. Klar. Kurz nochmal, wie ist dieses Organ, das Menschen nicht mehr haben?
Das Jacobsonsche Riechsystem.
Das war's.
Gut. So, obgleich wir das halt nicht haben, macht der Geruch doch etwas mit uns. Also und was anderes, also als jetzt sehen oder hören, das erstmal unmittelbar kann. Nämlich Subjekt und Objekt verschmelzen beim Riechen. Und das ist rein physiologisch gemeint. Na, also wir nehmen die Duftmoleküle auf, chemisch. Das machen wir beim Sehen nicht. Also die Dinge, die ich angucke, die landen in keinster Weise kein Molekül davon auf meiner Netzhaut. Aber beim Riechen nehme ich das auf. Das ist der Punkt, den auch Horkheimer und Adorno eigentlich ganz spannend finden, den die auch zur Argumentation nutzen. Also sie sagen zum Beispiel in der Dialektik der Aufklärung, in den vieldeutigen Neigungen der Riechlust lebt die alte Sehnsucht nach dem Unteren fort, nach der unmittelbaren Vereinigung mit umgebender Natur, mit Erde und Schlamm. Von allen Sinnen zeugt der Akt des Riechens, das angezogen wird, ohne zu vergegenständlichen, am sinnlichsten von dem Drang, ans andere sich zu verlieren und gleich zu werden. Darum ist Geruch als Wahrnehmung, wir als Wahrgenommenes, beide werden eins im Vollzug, mehr Ausdruck als andere Sinne. Im Sehen bleibt man, wer man ist, im Riechen geht man auf. So gilt der Zivilisation Geruch als Schmach, als Zeichen niederer sozialer Schichten, minderer Rassen und unedler Tiere. Als ich den Vortrag letzte Mal gehalten habe, da wurde auch gesagt, Horkheimer und Adorno hätten sich immer nur mit Philosophie beschäftigt und gar nicht mit Naturwissenschaften und so. Aber solche Formulierungen zeigen einfach, dass sie... also dass das Material gesättigt ist. Also sie wissen von dem chemischen Prozess, der da stattfindet beim Riechen. Sonst kann man nicht sagen, Subjekt und Objekt wären im Riechen eins. Riechen, wenn man es zulassen würde, ist gleichbedeutend damit, sich an ein Objekt zu verlieren. Der Geruchssinn ist der einzige Sinn, bei dem das riechende Wesen sein Objekt im Vollzug in sich aufnehmen muss, damit es überhaupt wahrgenommen werden kann. Der verkostete Wein kann wieder ausgespien werden. Die Duftmoleküle sind aber längst von den winzig kleinen Riechhärchen aufgenommen und elektrochemisch transformiert worden. Das Zuhalten der Nase ist ein unzureichender Schutz vor ekligen Gerüchen. Da Riechen mit Atmen verbunden ist, ist es schwer, sich unangenehmen Gerüchen zu entziehen. Gerüche können Leid auslösen und vermutlich sind wir häufiger von Gerüchen geplagt, als dass sie uns Genuss bringen. Gute Gerüche sind oft welche, die wir gar nicht wahrnehmen. Des Riechsinns Unmittelbarkeit birgt in sich die Gefahr einer Entmachtung des Subjekts, weil er an das Tierische im Menschen erinnert. Genau das ist auch seine emanzipatorische Kraft, denn der herrschenden Praxis und ihren unentrinnbaren Alternativen ist nicht die Natur gefährlich, mit der sie vielmehr zusammenfällt, sondern dass Natur erinnert wird, sagen Horkheimer und Adorno in den Aufzeichnungen und Entwürfen. Dann sind wir da jetzt schon bei drittens. Die schon physiologisch angelegte Reduktion des Geruchssinns bei allen Hominiden wird bei Menschen durch die kulturhistorische Unterdrückung des Geruchssinns noch weiter vertieft. Das Riechen fällt laut Freud im Unbehagen der Kultur weitestgehend der Kulturentwicklung zum Opfer. Kultur, so Freuds These, beruht letztlich auf der Bearbeitung des Triebs, ob nun auf seine Befriedigung gänzlich verzichtet oder er auf ein anderes Ziel verschoben wird. Die Unterdrückung der Triebe ist eine wesentliche Grundlage für Kulturentwicklung. Kultur soll vor Natur schützen, soll dazu beitragen, diese zum Nutzen der Menschen zu bearbeiten, sowie die zwischenmenschlichen Beziehungen zu regeln. Die organische Verdrängung des Riechsinns ist unabtrennbarer Bestandteil der Kultur. Sie ist Folge des aufrechten Ganges. Also die organische Verdrängung, das ist vielleicht wichtig, das ist die allererste Verdrängung, die ein Mensch in seiner eigenen Entwicklung leistet. Und das ist gerade die am Riechen, zumindest sagt das Freud. Und das ist halt so eine, die bildet im Prinzip erstmal Bewusstsein. Also sie ist eine Verdrängung innerhalb des Unbewussten. Das Kind hat zu dem Zeitpunkt noch kein Bewusstsein entwickelt und tut das auch erst gerade als Resultat dieser ersten Verdrängung. Und für Freud ist das absolut notwendig, dass der Mensch das macht, sonst würde er halt überhaupt nicht zur Sublimierung kommen. Und Sublimierung ist sozusagen die Grundlage jeglicher Kulturproduktion. Also die organische Verdrängung des Riechsinns ist unabtrennbarer Bestandteil der Kultur, sie ist Folge des aufrechten Ganges. Mit ihm verschob sich die Bedeutung der Wahrnehmung vom Riechen aufs Sehen. Sexualerregung wird nicht mehr primär geruchlich, sondern eher visuell gesteuert. Laut Freud machte erst das Zurücktreten der Geruchreize und des zyklisch geruchlich gesteuerten Paarungsverhaltens Familienbildung möglich. Und das war der Kulturförderung, Kulturentwicklung förderlich. Kultur verändert die Triebanlagen, das heißt die menschliche Natur, und das gilt für das Individuum als auch für die Entwicklung der Menschen als Gattungswesen. Die menschliche Herrschaft über die Natur fordert ihren Tribut, die Selbstunterwerfung menschlicher Natur. So kann die Verdrängung des Riechsinns zu Neurosen führen, obgleich Freud die Kultur als unbehagend auslösend begreift, verteidigt er die Unterdrückung der Triebe des Einzelnen zugunsten der Gemeinschaft. Kultur bringt ausnahmslos alle dazu, sich selbst und die eigenen Triebe zu unterwerfen. Das ist eine Vorstellung von Gerechtigkeit oder Gleichheit. Alle müssen sich selbst gleichermaßen unter die Raison bringen. Kultur erzeugt bei dem Einzelnen annähernd gleiche Triebschicksale. Individuelle Freiheit ist für Freud in diesem Kontext kein Erzeugnis der Kultur, sondern eher der Urzustand der Menschheit vor der Errichtung der Kultur. Individuelle Freiheit beschreibt den sich immer wieder gegen den Willen der Masse wendenden Zustand nicht unterdrückter Triebe. Willen der Masse war ein Zitat. Ähnlich wie Hobbes Staat begreift, begreift Freud die Kultur bzw. die Gemeinschaft als eine notwendige Instanz zwischen den Menschen, damit diese sich nicht gegenseitig Gewalt antun, was in ihrer Natur läge. In Freuds psychoanalytischer Konzeption steht das Individuum aufgrund der an ihm vollzogenen Triebunterdrückung im strikten Gegensatz zum gesellschaftlichen Zusammenhang. Die Gerechtigkeit moderner Kultur liegt laut Freud darin, dass alle Gemeinschaftsfähigen gleichermaßen ihre Triebopfer beizutragen haben. Nicht nur einzelne Klassenschichten oder Kasten. Zitat: Ein Gutteil des Ringens der Menschheit staut sich um die Aufgabe, einen zweckmäßigen, das heißt beglückenden Ausgleich zwischen diesen individuellen und den kulturellen Massenansprüchen zu finden. Es ist eines ihrer Schicksalsprobleme. Was bleibt, ist, dass die kulturell erforderliche Triebunterdrückung auch in den Schriften Freuds gut ersichtlich individuelles Leid verursacht, selbst wenn er es sozusagen gut findet. Der Mensch ist trotz all seiner ihn der Naturbedingtheit enthebenden technischen Errungenschaften unglücklich in seiner Kultur. Kultur ist ein Prozess, der sich über die Menschen hinweg vollzieht. Schon in dieser Formulierung wird deutlich, dass die Einzelnen nicht als bewusster Kulturerzeuger gedacht werden. Also es ist ein Prozess, der sich über die Menschen hinweg vollzieht. Das ist eine Formulierung Freuds. Liest man Freuds Unbehagen in der Kultur mit Marx im Hinterkopf, so wird der Fetischcharakter der bürgerlichen Gesellschaft, es ist jetzt Marx, deutlich. An die Stelle biologischer Determination der zwischenmenschlichen Beziehungen sind soziale Regeln getreten. Diese wären zwar prinzipiell aushandelbar und sind prinzipiell veränderlich, aber wie Marx zeigt, haben sie die Qualität scheinbar natürlicher Determination übernommen und sind gewissermaßen zu einer zweiten Natur geronnen. Anders als Freud legitimiert der Aufklärungskritiker Nietzsche die leidauslösende Kultur, beziehungsweise, wie er das nennt, den Prozess der Vermoralisierung und Verzärtlichung nicht. Das Subjekt ist bei ihm von seinem Anbeginn an erkrankt. Es leidet an der Unterjochung der tierischen Instinkte. Seine neu erworbenen Instrumente, nämlich die des Bewusstseins, sind schwach und zudem mit irrsinnigem Leid erworben. Nietzsche sagt, es kommt ein längeres Zitat und es wird noch länger, aber ich lese es euch vor. Das ist aus der Genealogie der Moral. Nicht anders, als es den Wassertieren ergangen sein muss, als sie gezwungen wurden, entweder Landtiere zu werden oder zugrunde zu gehen, so ging es dieser Wildnis, dem Kriege, dem Herumschweifen, dem Abenteuer glücklich angepassten Halbtieren, mit einem Male waren alle ihre Instinkte entwertet und ausgehängt. Also er vergleicht sozusagen den Zivilisierungsprozess mit dem Evolutionsprozess vom Wasser zum Lande, so dass alles auf einmal ganz anders und unwert ist, was man so kannte und nutzen konnte an Fähigkeiten. Sie sollten nunmehr auf den Füßen gehen und sich selber tragen. Eine entsetzliche Schwere lag auf ihnen. Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk. Sie hatten für diese neue, unbekannte Welt ihre alten Führer nicht mehr. Die regulierenden, unbewusst sicherführenden Triebe. Sie waren auf Denken, Schließen, Berechnen, Kombinieren von Ursache und Wirkung reduziert. Diese Unglücklichen auf ihr Bewusstsein, auf ihr ärmlichstes und fehlgreifendstes Organ. Ich glaube, dass niemals auf Erden ein solches Elendsgefühl, ein solches bleiernes Missbehagen dagewesen ist. Mit ihm, den schlechten Gewissen, aber war die größte und unheimlichste Erkrankung eingeleitet, von welcher die Menschheit bis heute nicht genesen ist. Das Leiden des Menschen am Menschen, an sich, als die Folge einer gewaltsamen Abtrennung von der tierischen Vergangenheit, eines Sprunges und Sturzes gleichsam in neue Lagen und Daseinsbedingungen, eine Kriegserklärung gegen die alten Instinkte, auf denen bis dahin seine Kraft, Lust und Furchtbarkeit beruhte. Also, ich finde ja, dass hier gut beides deutlich wird. Einerseits die Gewalt, die der Mensch sich antat, als er sich das Bewusstsein erkämpfte und welche Möglichkeiten ihm dadurch sich eröffneten und welches Leiden. Also die Formulierung, das Leiden des Menschen am Menschen, ganz starke Formulierung. also durch die gewaltsame Abtrennung von den tierischen Instinkten. Also die Freiheit, die der Mensch damit sich aneignet, ist mit ganz viel Gewalt und Zeug verbunden. Nicht nur den Begriff des Menschen, auch das andere Nebenprodukt der Zivilisierung und Verzärtlichung, die Vernunft, beispielsweise von Kant doch recht glorifiziert, beschreibt er klar und deutlich als das Produkt von Gewalt, Herrschaft und Leid. A, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, die ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt. Alle diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen, wie teuer haben sie sich bezahlt gemacht? Wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller guten Dinge? Diesen Gedanken, also dass alle Kultur und Zivilisation und auch die damit verbundenen transzentorischen Momente auf Trieb und Naturbeherrschung gründen, stellen Horkheimer und Adorno als die grundlegende These der Dialektik der Aufklärung in den Mittelpunkt. Die Naturbeherrschung wird so weit getrieben, dass das, was den Menschen vor der Natur schützen soll, sich selber zur Natur auswächst. Zitat, das Wesen der Aufklärung ist die Alternative, deren Unausweichlichkeit die der Herrschaft ist. Die Menschen hatten immer zu wählen zwischen ihrer Unterwerfung unter Natur oder der Natur unter das Selbst. Und das ist auch das, was bei Nietzsche deutlich wird, wenn er das zu einem Evolutionsding macht. Also entweder die Wassertiere sozusagen eignen sich das Laufen an und das Atmen von Luft, von Sauerstoff aus Luft und können damit überleben. Oder wenn sie das nicht machen, gehen sie halt ein. Und so ging das dem Menschen sozusagen mit der sich selbst erhaltenden Vernunft. Entweder eignet sich das an und lernt dadurch zu überleben, oder geht halt ein. Das ist genau das, was Horkheimer hier auch sagen. Es gab in der Menschheitsgeschichte eine Unausweichlichkeit von Herrschaft. Und die ist doppelgesichtig. Naturbeherrschung durch rationale Vernunft lässt sich nicht mehr von Naturverfallenheit trennen. Im Laufe der Geschichte werden die Beziehungen der Menschen zueinander und zur Natur immer stärker vergesellschaftet, was zur Folge hatte, dass diese nicht mehr unmittelbar, sondern versachlicht sind. Damit wird der geschichtliche Charakter des Ganzen für den Einzelnen immer undurchdringbarer. Der Schein von Natur wird immer undurchdringlicher. Die Gesellschaft, deren Mitglieder nicht mehr darauf rekurrieren, dass sie auch Natur sind, verfallen ihr. Anhand des Riechens lässt sich darauf rekurrieren. Die Triebunterdrückung, die den modernen Menschen schuf, also wir erinnern uns, bei Freud war es die organische Verdrängung des Riechens, die sozusagen das Ich, also die moderne Subjektkonstitution erst schafft. Diese Triebunterdrückung ist nichts anderes als nur Naturbeherrschung am Menschen mit dem Ziel, sich selbst zu erhalten. Eine späte Folge der Naturbeherrschung war die Spaltung in Subjekt und Objekt. Neben der Angst, das Selbst zu verlieren und mit dem Selbst die Grenze zwischen sich und anderem Leben aufzuheben, das war jetzt ein Zitat, schlummerte stets bereit aufzuwachen, das Glücksversprechen, die Gewalt gegen die eigene Natur auch wieder aufheben zu können. Also neben der Angst, das Selbst zu verlieren und mit dem Selbst die Grenze zwischen sich und anderem Leben aufzuheben, schlummerte stets bereit aufzuwachen, das Glück zu versprechen, die Gewalt gegen die eigene Natur auch wieder aufgeben zu können. Gerade im Riechen, bei dem die Grenze zwischen Subjekt und Objekt verschwimmt, weil das Subjekt sich das Objekt einverleibt, blitzt die Erinnerung des fernsten und ältesten Glücks auf. Also ihr erinnert euch vielleicht an das Anfangsbild, das ist ja sozusagen eine bildliche Darstellung einer Szene in der Odyssee. Kirke, die Göttin, verzaubert die Gefährten von Odysseus in Schweine. Und diese Leute sind wahnsinnig traurig darüber, als sie dann zurückverwandelt werden. Das ist genau dieses, in dem literarischen Spiel, da wird es aufgehoben, dieses Glücksversprechen, von dem hier gerade die Rede war, dass man sozusagen die Gewalt gegen sich wieder aufgeben könnte. Diese Naturbeherrschung, also die Spaltung in Subjekt und Objekt, reproduziert sich innerhalb der Menschheit, sagen Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung. Während der Mann die geglückte Naturbeherrschung repräsentierte, stellte die Frau die ausgebeutete Natur dar. Als Repräsentantin der Natur spiegelt sie der Herrschaft die eitle Lüge wider, die anstelle der Versöhnung der Natur deren Überwindung setzt. Damit war eine Möglichkeit der Erinnerung von Natur gegeben, die der herrschenden Gesellschaft gefährlich werden konnte. Horkheimer und Adorno sehen in der epischen Gestalt des Odysseus so eine Art Prototyp des ersten bürgerlichen Subjekts. Und indem sie Odysseus mit der faschistischen Gesellschaft in eine Konstellation setzen, werden Merkmale der modernen Gesellschaft sichtbar, die anders nicht so offenbar würden. In diesem Verfahren liegt das benjaminsche Geschichtsverständnis zugrunde. Das urgeschichtlich Gemeinsame ist das Schicksal der durch Zivilisation verdrängten und entstellten menschlichen Instinkte und Leidenschaften. Das war ein Zitat. Odysseus überlebte unzählige Abenteuer, weil er sich selbst zu beherrschen und seine Triebe zu zügeln lernte. Er widerstand unter anderem der schönen Zauberin Kirke, die seine Gefährten allesamt zu schnüffelnden, unfreien Hausschweinen verwandelt hatte, weil diese ihren Trieben unkontrolliert nachgaben. Sein Triebaufschub aber rettet sie alle und band die Zauberin an ihn. Sie wird dann bezüglich kommender Abenteuer zur wichtigsten Ratgeberin. Während eines späteren Abenteuers lauscht Odysseus als einziger den Sirenen. Seine Sinne sind frei, aber sein Körper ist zum Schutz gefesselt. Die Ohren seiner Gefährten sind mit Wachs verstopft. Ist es zufällig, dass gerade die taub vor sich hinrudernden Gefährten zuvor in zahme, unfreie Schnüffler verwandelt worden waren? Obgleich sie doch stattlicher sind als zuvor, ziehen sie nach der Zurückverwandlung traurig von Kirkes Hinsel ab. Warum? Weil ihnen als Schwein die Versöhnung mit der Natur scheinbar gelungen war? Weil sie nicht mehr gegen ihre menschliche Natur hatten kämpfen müssen? Auch hier scheint das Riechen menschlicher Freiheit und vor allem der Selbsterhaltung entgegenzustehen, weil verzaubert wurden sie mit Räucherdingen und Wein, also da war das Riechen wichtig. Letztendlich bleiben alle Gefährten Odysseus auf der Strecke, denn nur er selbst kehrt heil wieder heim. Er kommt am Ende seiner Fahrt schließlich wieder an dem Punkt an, von dem er einst ausgegangen war. Horkheimer und Adorno deuten diesen Umstand als Zeichen dafür, dass Selbsterhaltung den gewonnenen Kampf gegen die innere Natur darstellt, den die Gefährten verloren haben, den Kampf. Dass Odysseus sich in der Ferne verlor und später zu sich selbst zurückfand, könnte ein Gleichnis für die Reise der Menschheit darstellen. Wir kommen zu viertens. Die scheinbare Zurückeroberung des Riechens im Antisemitismus. Im Antisemitismus wird der innere Widerspruch der Aufklärung von Naturbeherrschung zugunsten des Menschen einerseits und deren Janusgesicht der Naturverfallenheit andererseits offenbar. Herrschaft wird zu ihrem Selbstzweck aufrechterhalten. Obgleich der Stand der Produktivkräfte ein Zurückfahren von Herrschaft ermöglichen würde. Leid und Elend gelten nun nicht mehr als zu beseitigende Nebeneffekte ökonomischer Verhältnisse, wie es zum Beispiel im aufklärerischen oder im philosophischen Liberalismus gewesen ist. Der Markt wird das dann schon richten und er wird die Ungerechtigkeit und die Armut beseitigen, dachte man. Im Nationalsozialismus wurde das Leid sozusagen nicht mehr als Nebeneffekt ökonomischer Verhältnisse betrachtet, sondern dann systematisch erzeugt. Im nationalsozialistischen Deutschland ging ein Teil der Menschheit daran, einen anderen zu ermorden, bewusst und systematisch. Die Errungenschaften der rationalen Vernunft, des kalkulierenden Denkens anwendend, weitertreibend und doch diese damit zerstörend. Fortschritt war irrational geworden und hat es sich gegen die Menschheit gerichtet. Im völkischen Antisemitismus macht die Herrschaft sich die Unreflektiertheit, die Unbesonnenheit auf das eigene Natursein zunutze, um sich zu stabilisieren. Sie bietet schwachen, zur Reflexion wenig befähigten Persönlichkeiten an, den Trieben zugleich zu frönen und sie zu bekämpfen. Der innere Widerspruch der Subjekte wird dabei nicht ausgetragen, wohl aber an anderen abgearbeitet. Freilich ohne je abgearbeitet zu sein. Auch im muslimischen Antisemitismus greift die Problematik der Unterwerfung alles Sinnlichen, dass die Juden als Schweine betitelt werden, zeigt das. In dieser antisemitischen Karikatur wird einerseits ein Israeli als Jude, dafür steht der Davidstern, durch die schlecht sitzende Schweinenase als Tier gezeichnet. Andererseits wird das Bild der jüdischen Weltbeschwörung heraufgeschworen. Den Juden wird unterstellt, eine ganz spezielle Weltverschwörung angezettelt zu haben, nämlich alle Menschen mit Schweinegrippe anzustecken, also uns unmittelbar mittels gemeiner Viren ausrotten zu wollen oder wenigstens auch zum Tier degradieren zu wollen. Also das ist jetzt aus einer arabischen Zeitung, zeigt Netanyahu mit dieser Schweinenase und drunter steht, die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer weltweiten Epidemie, nämlich der Schweinegrippe. Also an dem Punkt, wo, also heute, an dem das eigene Schweinsein, mein Tier, Natürlichkeit, Triebhaftigkeit reflektiert werden müsste, werden die vermeintlich ihre Riechbedürfnisse befriedigenden Juden mit Krankheitserregern verglichen. Etwas anderes als die vermeintliche Seuche zu vernichten oder zu vernichten zu versuchen, bleibt den Antisemiten, der sich als Überlebender dieser epidemischen Gefahr geriert, nicht übrig. Er hat seinem eigenen Weltbild gemäß keine Wahl. Damit ist der Antisemit so unfrei wie ein bloßes Naturwesen, da er sich nicht reflexiv verhält. Man handelt, ohne im emphatischen Sinne zu denken. Alle menschliche, alle seelische Energie wird auf die Vernichtung des Verpönten und zugleich Begehrten gerichtet. Im Geruchssinn zeigt sich die Urgeschichte der Verdrängung der Triebe und Leidenschaften an, die einst geleistet werden musste und die in jedem Leben erneut geleistet werden muss und mit der noch kein Frieden gefunden wurde, die sich immer wieder aus dem Dunkeln ans Licht begibt. Stereotype Verhaltensmuster ähneln den Menschen einem Tier an, das pheromongesteuert robuste starre Handlungen begeht. Der Unterschied ist, das Tier hat keine Wahl, seine natürliche Determination zu transzendieren. Mit Sartre könnte man den Gedanken so weiterführen, der Antisemit fehlte die Unfreiheit, er sei bereit für diese Wahl andere Menschen zu ermorden. Die Alternativlosigkeit von bestimmten systemerhaltenen Maßnahmen wird und wird heute immer noch gerne betont, und aber Menschsein im emphatischen Sinne bestünde darin, sich der festen, starren Naturgebundenheit zu entheben und sich denkend zu verhalten. Typisch für den antisemitischen Wahn ist der fehlende Bezug zur Erfahrung. Der Kontakt zur Wirklichkeit ist beim Antisemitismus regelrecht gekappt. Auch physiologische Wahrnehmungsinformationen, wie beispielsweise das Riechen, werden vom Antisemiten in das selbstproduzierte Judenbild eingemeißelt und verlieren damit die Kraft der Erfahrung. Mit diesem versteinerten Bild im Kopf und in den Sinnen gestalten sie Geschichte. Weiter bei Sartre. Beim Antisemitismus handle es sich um eine umfassende Positionierung. Er spricht von einer totalen Wahl der gesamten Welt gegenüber. Der Antisemitismus sei deshalb keine Meinung über Juden, für die sowas wie Meinungsfreiheit einklagbar wäre, sondern eine Wahl dessen, was die Menschheit, die Gesellschaft und die Geschichte ist bzw. sein soll. Bei der antisemitischen Leidenschaft ging es weniger um das Objekt der Leidenschaft als vielmehr um das Gefühl der Leidenschaft selbst. Der Antisemitismus sei die Wahl des Zustandes, der Leidenschaft und die bewusste Entscheidung gegen das Denken, gegen Vernunft, gegen die Überlegung. Laut Sartre sei ein Antisemit von dem Gedanken beseelt, starr und undurchdringlich wie ein Stein zu sein und sich nicht verändern zu wollen. Genau, also bei Sartre in den Überlegungen zur Judenfrage heißt das wie folgt: Der vernünftige Mensch sucht unter Qualen. Er weiß nie genau, wohin er geht, er ist offen. Er kann als Zauderer gelten. Es gibt jedoch Menschen, die von der Beständigkeit des Steins angezogen werden. Sie wollen massiv und undurchdringlich sein, sie wollen sich nicht verändern. Wohin würde die Veränderung sie führen? Es handelt sich um eine Urangst vor sich selbst und um die Angst vor der Wahrheit. Das ist, als wäre ihre eigene Existenz ständig in der Schwebe. Sie wollen jedoch alles auf einmal und alles sofort leben. Sie wollen keine erworbenen Anschauungen. Sie erstreben Angeborene. Da sie Angst vor dem Denken haben, möchten sie eine Lebensweise annehmen, bei der Denken und Nachforschen nur eine untergeordnete Rolle spielen, wo man immer nur nach dem forscht, was man schon gefunden hat, wo man immer nur wird, was man schon war. Also der Antisemit ist ein Stein oder will ein Stein sein, erfahrungsarm und aber starr. Sartre treibt das noch weiter. Er sagt dann, er ist ein Mensch, der Angst hat, nicht vor den Juden, gewiss, vor sich selbst, vor seinem Bewusstsein, vor seiner Freiheit, vor seinen Trieben, vor seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit, vor der Veränderung, vor der Gesellschaft und der Welt, vor allem außer vor den Juden. Er ist ein Feigling, der sich seine Feigheit nicht eingestehen will. Ein Mörder, der seine Mordlust verdrängt und zensiert, ohne sie zügeln zu können. Und der trotzdem nur in Effige oder in der Anonymität der Masse zu töten wagt. Der Jude ist hier nur ein Vorwand. Mit einem Wort, der Antisemitismus ist die Furcht vor dem Menschsein. Der Antisemit ist der Mensch, der ein unbarmherziger Felsen, ein rasender Sturzbach, ein vernichtender Blitz sein will. Alles nur kein Mensch. Sartre ist recht zu geben, wo er die Bedeutung der individuellen Wahl überhaupt ins Spiel bringt. Denn obgleich alle Subjekte Naturbeherrschung praktizieren und praktizieren müssen, kommen doch nicht alle dazu, diese gegen sich selbst gewendete Gewalt anderen auch antun zu wollen. Doch was Sartre hier macht, ist, er hypostasiert den freien Willen des Subjekts, von dem wir ja laut Freud wissen, dass es ihn nicht gibt. Also der große Teil des bürgerlichen Subjekts ist ein unbewusstes und besteht aus verdrängten Bedürfnissen. Darüber hat man keine Verfügung, also sowas wie einen freien Willen gibt es nicht. Oder der muss sich sehr schwer erobert werden. Also laut Freud wissen wir, dass das Subjekt nicht Herr im eigenen Hause ist. Das heißt, da viele Gefühle unter der Oberfläche rumobern und damit schwer der Reflexion zugänglich gemacht werden können. Zum anderen hypostasiert Sartre hier den Menschen an sich. Na, es geht darum, Mensch sein, Mensch zu sein. Und Sartre hypostasiert den Menschen an sich und seine angebliche Freiheit der Wahl, die durch nichts zu begründen sei. Diese an nichts noch gebundene, völlig unvermittelt daherkommende, ontologisch gesetzte Entscheidungsfreiheit stellt sich jenseits des Gegensatzes von Freiheit und Determination. Dieser Mensch, den Sartre hier zeichnet, dieses Subjekt der Entscheidungsfreiheit, das ist kein Mensch mehr aus Fleisch und Blut, kein sehendes, hörendes, tastendes, schmeckendes und auch nicht ein riechendes Wesen. Sartre, sozusagen als Gegenbild, entwirft er eine Abstraktion vom Lebendigen. Und gegen eine derartige Überhöhung der realen Abstraktion, also sozusagen der Mensch ist inzwischen eine reale Abstraktion, also gegen eine derartige Überhöhung zum Nonplusultra ist an den von Nietzsche so wortgewaltig aufgezeigten Gewaltakt zu erinnern, der erst den Menschen überhaupt einmal als identischen schuf, mit dem also erst die Unmenschlichkeit des Antisemitismus überhaupt das Licht der Welt erblickte. In diesem Sinne ist das Porträt mit der draufgekritzelten Schweinenase so lesbar, dass hier der Mensch als ein Lebewesen mit einem sehr sensiblen Riechorgan angesehen wird. Damit könnte dieses Bild der Schräge Ausdruck einer ausstehenden Versöhnung mit der Natur, ohne mit dieser wieder eins zu werden, darstellen. Die Wahrheit des Antisemitismus. Reflektiert die Vernunft nicht auf ihr anderes, so zerstört sie sich selbst und richtet sich dann gegen den Menschen, in dessen Interesse sie doch einst angetreten war. Im Antisemitismus drückt sich negativ das Leiden an der Aufspaltung der Welt in Gesellschaft und Natur, in Gebrauchswert und Tauschwert, in Besonderes und Allgemeines aus. Im Antisemitismus reflektiert sich die Dichotomie von Natur und Geist. Sie produziert diesen Gegensatz notwendig aus ihrer eigenen Logik. Zitat: Die Wahrheit über den Antisemitismus kann deshalb immer nur darin bestehen, ihn realiter unmöglich zu machen, ob man nun die Täter entlarvt oder die Gesellschaft, ohne die sie nicht wären. Erst im eigenen Eingedenken ans eigene Naturwesen entragt das Subjekt seiner Naturverfallenheit. Die Reflexion auf die individuelle Urgeschichte, auf die Unterjochung alles Natürlichen im Prozess der Zivilisation ist zugleich ein Moment von Horkheimers und Adornos emphatischem Begriff von Aufklärung. Erst wenn die Abhängigkeit von Natur in das Bild vom autonomen Menschen integriert wird, kann Aufklärung zu einem guten Ende kommen. Das heißt, in eine wahrhaft menschliche Gesellschaft führen. Dann wäre die Welt fortgeschritten und der Fortschritt könne getrost aufhören. Das Ziel des Vortrags bestand darin, das am Riechen die Verschlingung von Naturbeherrschung und Naturverfallenheit aufzuzeigen. Und ich möchte mit einem Zitat von Horkheimer und Adorno enden, das da ist: In nichts anderem als in der Zartheit und im Reichtum der äußeren Wahrnehmung besteht die innere Tiefe des Subjekts. Wenn die Verschränkung unterbrochen wird, erstarrt das Ich. Und damit danke ich euch.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, der zumindest für mich, wie erhofft, sehr erkenntnisreich war. Gibt es denn Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum?
Ich habe nicht ganz verstanden, wie sozusagen der Geschmackssinn sich vom Riechsinn unterscheidet, weil ja, also bleibt nur in der Aktivität sozusagen. Also ein Geschmack ist ja etwas, was ich aufnehmen muss, wenn es beim Geruch eher passiv bleibt, aber sozusagen von der, also von der Aufnahme von des Geschmacks, da hat sie ja irgendwie gesagt, dass man den Wein wieder ausspucken, aber dass man ihn geschmeckt hat, das lässt sich ja nicht mehr auslöschen.
Ja, das ist physiologisch gemeint. Also beim Schmecken werden ja die Geschmackspapillen auf der Zunge angesprochen und die Geruchssinne. Und die Geschmackspapillen, die verändern halt eine Zustandsänderung. Die werden die angesprochen und nicht angesprochen, weil du hast ja diese fünf Bereiche, salzig, sauer und süß und sowas. Und da wird der Stoff, also was du in den Mund nimmst, sozusagen wird nicht aufgenommen, sondern es ändert sich nur der Zustand der Papille. Und bei der Geruchsinformation hast du aber diese Aufnahme von den Molekülen. Das ist der Unterschied zwischen Schmecken und Riechen.
Also ich fand die Darstellung, die du, ich glaube, im ersten Teil des Vortrags gemacht hast, über den Antisemiten als jemand, der sozusagen erklärt, er kann die Juden nicht riechen und jetzt geht er nach ihnen schnüffeln, irgendwie sehr eindrucksvoll. Ich habe jetzt deinen Abschluss so verstanden, dass im Prinzip, also die ganze Ausführung zum Riechen, im Wesentlichen auch dazu gedient hat, das als Metapher zur Illustration des, wie soll ich sagen, Antisemitismus als zivilisatorischen Problem eigentlich nur dient. Ist das so?
Ja, damit wäre es natürlich degradiert auf eine Art und Weise nur als Aufzeiger von einem bestimmten Problem, aber letztendlich fußt sowas wie die Denkweise des Antisemitismus ja in der Naturbeherrschung am Menschen. Und das, ja, das ließ sich tatsächlich am Riechen ganz gut zeigen. insofern, ja.
Das ist gar nicht so sehr eine Nachfrage, sondern mehr so eine, also meine persönliche Erfahrung mit Riechen. Ich finde das ja, also was du gesagt hast, dass man es eben nicht so kontrollieren kann, was einem in die Nase steigt und so. Aber auch ganz spannend, weil halt man ja auch manchmal mit Gerüchen zum Beispiel konfrontiert, die man vielleicht jahrelang nicht mehr gerochen hat und auf einmal Bilder auftauchen. Und im Gegensatz zu, ich muss mal wieder was schmecken, was ich vielleicht schon kannte, wie das tolle Bum-Bum-Eis, was Kindheitserinnerungen weckt, funktioniert das wahrscheinlich bei jedem so mit Sommer und es fängt an zu regnen. Und von daher finde ich, Geruch sind eigentlich doch was sehr Tolles, auch wenn man sich das manchmal nicht aussuchen kann und dann kommt doch die Parfümwolke an oder irgendwie was anderes, was einen jetzt gerade belastet. Von daher ist es ja auch gut, dass es irgendwie nicht so steuerbar ist, aber dass wir dem trotzdem alle nicht so richtig entfliehen können. Finde ich.
Ja, also ich teile das. Ja. Also ich finde, Riechen ist auch, also für mich ist es auch meistens eine tolle Sache. Für mich ist das ja auch so ein Thema, weil ich eine OP hatte, nach der ich eine ganze Zeit lang nicht riechen konnte. Und es war eine, also erstens hat nichts geschmeckt, aber es war echt eine Katastrophe. Und es war dann, als es plötzlich wieder kam, das war grandios. Es war ein Geschenk. Ja.
Und was ich vorhin mich nochmal gefragt hatte, also diese Geschichte mit den Pheromonen, die du angesprochen hast, ich glaube, das ist gar nicht mehr so relevant. Er ist da vorhin auch so ein bisschen drauf eingegangen, aber vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, so einen enormen Hype, dass man Pheromonsprays verkauft hat, also wo man Leuten suggeriert hat, sprühe dich damit ein und du wirst auf einmal super attraktiv fürs andere Geschlecht. Also es ist absoluter Blödsinn einfach, ohne irgendwie, dass man da Studien dazu gemacht hat, ob das auch nur in der geringsten Art und Weise funktioniert. Also
ja, das funkt, vor allen Dingen, da werden ja bei solchen Parfüms werden dann die Pheromone von irgendwelchen Auerochsen oder irgendwas. Da möchte man echt nicht danach riechen, weil man könnte so einem Viech ja begegnen. Ja, aber diese Werbung, klar, die spielt da mit dieser Axt-Werbung, aber immerhin gibt es da was, womit man noch spielen kann. Ja.
Noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mich nochmal bedanken bei Michael Böhme und bei euch, dass ihr gekommen seid, und schließen mit zwei Hinweisen. Zum einen auf die nächste Veranstaltung, die im Rahmen des Roten Salons stattfindet. Die ist am 26. Oktober, das ist ein Sonntag, um 13 Uhr. Da haben wir die HerausgeberInnen des Buches The Mamas and the Papas, Reproduktion, Pop und widerspenstige Verhältnisse eingeladen, um mit ihnen über linke Elternschaft und das Verhältnis von Familie und emanzipatorischer Gesellschaftskritik zu diskutieren. Wie gesagt, die Veranstaltung ist mittags und es gibt dann auch Kuchen und Kinderbetreuung. Nein, das ist der eine Hinweis.
Steht da der Ort fest?
Im Kabale. Genau. Und der zweite Hinweis ist nochmal, also wahrscheinlich wisst ihr das alles schon, dass es seit gestern Nacht ein Protestcamp auf dem Rathausplatz beim Gänseliesel gibt, initiiert vom kurdischen Studentenverband Jirike und anderen kurdischen Vereinen, Organisationen, die dort campen in Solidarität mit Kobane, das in diesen Stunden unter heftigen Angriff vom Islamischen Staat steht. Der Islamische Staat heißt es ja eben schon in der Stadt. Und dieses Camp freut sich sicherlich über Unterstützung und freut es, wenn man vorbeikommt, vielleicht nicht mehr heute, aber morgen vielleicht. Und genau. Ja, und damit würde ich dann schließen.